Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.
Hallo Susanne.
Hallo Björn.
Susanne, wir sehen ganz unterschiedliche Eltern immer wieder in unserer Sprechstunde. Eltern, die ihre Kinder sehr behüten, die Kinder sind wie in Watte gepackt und sie laufen dauernd hinterher und schauen, dass das Kind nicht fällt. Und dann hast du andere Eltern, da ist das Kind lange vor den Eltern in der Praxis, rennt rum und die Eltern haben irgendwie überhaupt keine Angst, dass das Kind mal hinfallen könnte. Und wenn man der ganzen Sache auf den Grund geht, dann findet man oftmals irgendeine Geschichte im Hintergrund, die dann dazu führt, dass die Eltern sich eben so verhalten. Und gerade bei den Eltern, die ihre Kinder sehr behüten, gab es dann vielleicht mal einen Bruder, der schwerste Gelenkveränderungen hatte, weil er noch nicht entsprechend substituiert werden konnte in seiner Kindheit. Oder was wir jetzt auch gerade gehört haben, dass der Vater an einer schweren Hirnblutung verstorben ist. Also Angst scheint da eine ganz große Rolle zu spielen.
Ja, muss ich dir ganz ehrlich sagen, da spielt die Geschichte der Eltern eine ganz, ganz große Rolle. Ich habe auch Eltern, die noch nie Berührung mit Hämophilie hatten und sich das gar nicht richtig vorstellen können. Das erste Zeichen waren eben die vielen, vielen blauen Flecke. Dann haben wir mit der Therapie angefangen und dann sind diese blauen Flecke verschwunden. Und dann ist das so wie so eine Blase, wo sie gar nicht wissen, was das bedeuten könnte. Obwohl wir sie darauf hinweisen, nicht zu googeln und nicht sich von irgendwo noch Informationen zu bekommen. Ja, machen sie auch nicht, aber dann wird es doch in irgendeinem Freundeskreis kurz erwähnt und dann fallen dann doch die einen oder anderen Bemerkungen und das kann auch zu Angst führen. Und interessanterweise habe ich in der letzten Woche einen Satz zu hören bekommen von einer Mutter, der ich eröffnet habe, dass sie Trägerin der Hämophilie ist, also Konduktorin, also wo die Erkrankung das erste Mal bei der Mutter eben aufgetreten ist. Und wir über das Kind gesprochen haben und dann sagte sie mir, ihr anderthalb, fast zweijähriger Sohn ist auch ganz vorsichtig. Und dann habe ich kurz geschluckt und dachte, wie kann denn ein Zweijähriger vorsichtig sein? Da habe ich kurz gezuckt, wie gesagt, und da dachte ich, okay, das wird wohl tatsächlich das Phänomen sein, wenn Eltern zwar das Kind nicht beschränken, aber doch irgendwelche Antennen auslösen oder irgendwelche Signale auslösen, dass dieses Kind doch vorsichtiger wird. Denn ein Kind ist per se nicht vorsichtig, denn ein Kind spielt und testet sich aus und probiert sich aus und schaut, was es kann und was es nicht kann. Und dass ein Kind per se vorsichtig wird, ist für mich ein Signal und auch ein Alarmzeichen, dass ich dann doch mehr und mehr auf das Kind nochmal schauen muss und gucken muss, wie es sich bewegt, weil ich genau das nicht möchte, dass ein Kind vorsichtig ist, sondern eben, dass eben Kinder sich austesten müssen. Und das ist eben ein Warnzeichen für mich eben zu sagen, okay, hier muss ich gucken, hier muss ich schauen, dass eben dieses Kind eben nicht vorsichtig ist.
Ja, also der Hintergedanke, dass das Kind eben nicht vorsichtig sein soll, ist eher, dass das Kind wirklich, wie du sagst, sich austesten soll, Bewegung lernen soll, damit es, wenn es eben zu einer, ja, ich sag mal, ein Umknicken oder was auch immer kommt, entsprechend reagieren kann oder sich auch davor schützen kann, dass es eben nicht zu Gelenkblutung in dem Fall kommt. Das muss diese ganzen Übungen und Bewegungen schon mal gelernt haben.
Ja, spontane Ausweichbewegungen nenne ich sie immer gerne. Die muss es auch tatsächlich auch begleitend mit durchführen. Ja. Und da müssen wir Unterstützung geben durch eine gut geschulte Physiotherapie, zu lernen, wie man fällt, wie man sich abrollt, wie man auf schiefe Ebenen geht, Unebenheiten geht. All diese Dinge müssen wir mit dem Kind und vor den Eltern vorführen. Ja. Und ich glaube, dann werden Eltern sicherer. Und wenn die Angst der Eltern weg ist, haben wir eine gute Chance, dass Kinder nicht ängstlich werden.
Das ist ja total spannend, ne? Also die Eltern, Mütter, Väter, wer auch immer, die haben eine negative Erfahrung und entwickeln Angst. Angst an sich ist ja erstmal nichts Schlimmes. Ein gewisses Maß an Angst ist ja in Ordnung, um sich vor gefährlichen Situationen zu schützen. Es nimmt nur ein zu viel an Angst an.
Genau.
Und das ist ja dann in dem Moment das Krankmachende. Und das heißt, normalerweise geht es ja aus einer eigenen Erfahrung heraus, dass diese Angst in jemandem entsteht, aber sie geben es irgendwie weiter an die Kinder.
Das sind Signale, das sind Schwingungen. Ich kann dir sagen, auch wenn du in einem Raum sitzt und die Mutter macht nichts, du spürst diese Schwingung, was das für einen Einfluss auf dieses Kind hat. Und das ist interessant. Und die Mutter betont auch ganz bewusst und sagt dir, ich mache doch gar nichts. Aber du spürst diese Schwingung und dieses Kind reagiert auf diese Schwingung, ja, ganz natürlich und ganz unbewusst.
Ja, da gibt es wahrscheinlich irgendwelche Signale, die wir noch gar nicht verstehen. Das sind kleinste Körpersignale oder was auch immer, Schwingungen, wie du sie nennst, die wir nicht messen können. Aber diese Beziehung zwischen Mutter und Kind, die ist einfach so eng, die Kinder nehmen das wahr.
Die spüren das einfach mal. Und dann musst du dir vorstellen, dann haben wir ja die nächsten Ängste, die wir auch spüren, nämlich wenn Patienten schon mal eine Blutung hatten, wo auch immer sie gewesen ist. Und dann haben sie Angst, sich wieder normal zu bewegen. Ich sage einfach mal, eine Gelenkblutung im Knie, wo auch immer sie, wie auch immer sie entstanden ist, traumatisch oder eben nicht mehr erinnerlich, dann können ebenfalls Ängste entstehen, die nächsten sportlichen Bewegungen auszuüben. Dann wollen sie eine Sportbescheinigung haben, dann wollen sie eine Schulbescheinigung haben, dann wollen sie nicht mehr am Sport teilnehmen. Und genau da müssen wir auch wieder anknüpfen, ihnen die Angst zu nehmen, in die normale Bewegung wieder reinzukommen.
Das sind ja, Angst ist ja oftmals auch ein Schutzreflex, der relativ schnell geht. Das heißt, da werden bestimmte Muskelgruppen dann nicht aktiviert. Es werden auch bestimmte Neurotransmitter ausgeschüttet. Die kommen in eine Stresssituation rein. Und all das führt dann auch wieder zu einer Unsicherheit in der Bewegung. Und du hast ja zum einen diesen Mechanismus, dass sie dann hyperaktiv werden oder vor der Situation flüchten müssen oder teilweise auch komplett einfrieren.
Du, ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, ich habe jetzt Probleme mit der Hüfte ja gehabt und ich habe wirklich Angst, die Treppe normal runterzugehen. Und ich merke auch, ich kann mich runterregulieren, dass meine Muskulatur auch anspricht. Aber sobald ich das nicht bewusst mache, merke ich richtig, wie ich Angst habe. Angst, wieder in die normale Bewegung reinzugehen, obwohl ich es könnte. Und da, das spüre ich richtig und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir wieder die normale Bewegung lernen müssen und damit die Angst verlernen. Ich glaube, auch das können wir durchaus ganz bewusst verlernen, Angst zu verlieren.
Ich weiß gar nicht, ich glaube, so eine Studie habe ich noch nie gelesen, wäre aber mal ganz spannend, Angst zu messen und dann über einen gewissen Zeitraum zu sehen, ob jetzt in dem Fall Hämophilie, ob die Kinder, Erwachsene mehr Blutungen haben, die ängstlich sind und oder auch mehr, auch bei Patienten, die eben keine Hämophilie haben, also sagen wir Gerinnungsgesunde, ob die unter die ängstlichen Patienten einfach mehr Verletzungen haben. Ob es das gibt, weiß ich nicht, aber das wäre mal ganz spannend.
Das müssten wir mal rausbekommen, also auch tollpatschige Verhaltensmuster, unabhängig von der Hämophilie zu gucken, ob da Angst eine Rolle spielt. Das wäre ja mal spannend zu wissen.
Und diese Angst kann ja mit ins Erwachsenenalter genommen werden. Wir haben das vor allem bei den älteren Patienten, die keinen Sport gemacht haben, weil sie vielleicht auch berechtigterweise den damals nicht machen sollten, weil es eben keine Faktoren gab und das Verletzungsrisiko einfach zu groß war. Und wenn man die jetzt versucht, in die Bewegung reinzubringen, in den Sport reinzubringen, dann spielt Angst eine ganz große Rolle, dass eben gesagt wird, nee, mache ich nicht, weil es gefährlich ist.
Und die müssen wir richtig begleiten. Das heißt, die brauchen eine intensive Begleitung, dass Bewegung und Sport ihnen gut tun könnte und sie abzuholen, wenn bestimmte Dinge doch passieren. Das heißt, die brauchen wirklich eine ganz engmaschige, manchmal sogar eine 1:1 Begleitung. Zunächst anfangend mit einer guten physiotherapeutischen manuellen Therapie und wirklich ganz, ganz vorsichtig mit Bewegung zu starten und ihnen dann zu zeigen, dass Bewegung keine Blutung auslöst.
Ja, da kommen wir ja schon im Prinzip in die Therapie der Angst rein. Und was du angesprochen hast, ist zum einen natürlich den Schmerz vielleicht als Warnsignal zu nehmen und zu zeigen, dass Bewegung geht, aber vor allem dann auch diese Situation mit einem positiven Signal zu verbinden. sodass diese, vielleicht ist die Angst irgendwann weg, aber dem Patienten eben zu zeigen, wenn sie jetzt das und das machen, dann kann das durchaus positive Erfahrungen bringen und mir auch gut tun.
Und wenn wir das erreicht haben, dann haben wir einen positiven Effekt und dann empfinden selbst die älteren Patienten, die wir nie an Sport haben heranbringen können. Selbst die erleben das und sagen, Mensch, Sport und Bewegung tut mir gut.
Und bei den Kindern hatten wir auch schon gesagt, dass wir den Kindern dann auch eben das positive Bewegungsgefühl geben, um sich frei zu bewegen. Bei den Eltern stelle ich mir das schwieriger vor. Da läuft es ja auch nicht direkt über die Eltern. Nur gibt es da nicht auch Möglichkeiten, an die Eltern heranzukommen?
Ja, indem wir tatsächlich dann die Eltern in zum Beispiel mit einem Coach in Zusammenhang bringen, also sagen, Mensch, wie wäre es denn darüber, gute Gespräche zu führen und darüber dann auch zu sagen, Ängste abzubauen und sie wirklich gut zu begleiten. Und ich glaube, da brauchen wir ein gutes psychologische Begleitung, die wir in jedem Fall auch mit anbieten sollten. Es ist interessant, manchmal wollen die Eltern das, die haben das, sehen das auch gar nicht erstmal so. Aber je öfter wir das als Normalität, genauso wie wir die Physiotherapie, die Begleitung des Körpers, haben wir die Begleitung des Geistes. Und ich glaube, das ist so etwas, was wir als normal in die Therapie mit reinbringen müssen. Nämlich darüber zu sprechen, darüber zu reden und das dann eben als normal für sich zu empfinden. Ja, auch das ist eine Therapie, die mit in die Hämophilie-Therapie mit begleitet werden muss, sage ich mal. Ja. Und neben nicht, ja, wir behandeln nur die Gelenkblutung oder behandeln die Gelenke mit der Physiotherapie oder auch mit dem Faktor, sondern wir brauchen tatsächlich auch hier eine engmaschige Begleitung des Geistes und der Psyche.
Genau, das ist immer wieder drüber reden, nimmt dem Ganzen ja auch oftmals das Traumatische und führt es in eine gewisse Banalität, die dann wiederum dazu dient, die Angst zu reduzieren.
Eben.
Wir sehen ja jetzt hier auch vor allem, oder nicht vor allem, sondern sehr viele Patienten aus anderen Ländern, insbesondere Syrien und der Ukraine jetzt auch. Ja. Die haben ja eine ganz andere Geschichte. Und da kommen die Ängste wohl auch sehr begründet aus einer ganz anderen Ecke.
Genau, und da gilt es zum Beispiel auch, was Partnerschaft, was bedeutet es, Kinder zu bekommen. Und ich kann dir sagen, rein traditionell eben nicht Kinder zu bekommen, weil sie Angst haben, eben genau das Schicksal weiterzugeben, was sie selber erlebt haben. Und interessanterweise habe ich das jetzt oft erlebt, dass Patienten im Gang standen und mich gefragt haben, wenn sie kleine Kinder gesehen haben, die so 3, 4, 5 oder auch 7 Jahre alt sind und mich ganz beiseite genommen haben und mich gefragt haben, hat der auch eine Hämophilie, und sich das für sich selber miterleben, dass hier das Heranwachsen mit einer Hämophilie etwas ganz anderes ist, als wie sie es selber erlebt haben, und Mut fassen, tatsächlich eine Familie zu gründen und Kinder zu bekommen, auch mit dem Bewusstsein, Mädchen zu bekommen, die Erkrankung auch weiter vererben können, aber genau wissen, hier können sie groß werden, nicht mit dem gleichen Schicksal, wie sie eben groß geworden sind. Und ich finde, das ist schön zu sehen, wie sie mutig sein können, auch tatsächlich eine Familie gründen zu können.
Ja, sicherlich ist in anderen Ländern es auch sehr schwierig gewesen, an Faktor ranzukommen, sodass sie auch entsprechend geschützt würden, auch völlig zu Recht, weil es einfach gefährlich war, dort schwere Schäden zu erleiden nach Blutungen. Der kulturelle Hintergrund spielt da auch oftmals eine Rolle.
Ja, auf jeden Fall.
Und dann ist natürlich die Frage, wie das dann hier eben wahrgenommen wird, wie du eben beschrieben hast, ne? Dass es durchaus möglich ist, auch mit dieser Erkrankung normales, gesundes Leben zu führen.
Ja, und auch als normal wahrgenommen zu werden. Verstehst du? Es ist ja einfach so, als kranker Mensch eine Familie zu gründen, ist oft in Familien mit bestimmten kulturellen Hintergründen eben nicht gegeben und auch nicht erwünscht. Und es wird auch tatsächlich ganz klar kategorisiert, du bist krank und du hast ein krankes Gen und das soll nicht weiter vererbt werden. Und oft haben wir es erlebt, dass wir genau in diesen kulturellen Hintergrundfamilien oft das gesehen haben, dass die untereinander heiraten, mhm. also Cousinen und Cousins auch tatsächlich ganz bewusst heiraten, weil sie sonst keine Chance haben, auch heiraten zu können, weil sie sich dann eben tatsächlich in ihren eigenen familiären Kreisen eben aufhalten und damit das Gen nochmal, ich sag mal, dramatischer weiter vererben. Mhm. Das heißt, die Erkrankung bekommt nochmal eine viel, viel größere Schwere in mhm. dem Fall.
Ja. Jetzt haben wir über die Eltern gesprochen, jetzt haben wir über die Betroffenen gesprochen, mhm. im Kinder-, Erwachsenenalter. Es gibt aber auch Ärzte, die Angst haben.
Ja, gebe ich dir recht. Und das ist auch etwas, was wir mit reinbringen müssen. Auch wir müssen uns auch vor Blutungen mal, ja, ich sag mal, befreien. Ne? Wir müssen nicht immer, ja, wie so mit dem erhobenen Zeigefinger über die Patienten stehen und sagen, sie müssen sich behandeln und hier muss behandelt werden, hier muss gespritzt werden. Auch wir müssen uns auch mal von Ängsten befreien und Eltern und auch Patienten mit in die Behandlung einzubeziehen und Verantwortung vielleicht auch zu teilen. Hm. Vielleicht ist das auch mal ein Weg, den wir bestreiten müssen. Nicht, weil wir Verantwortung abgeben wollen, aber vielleicht auch sie mit einzubeziehen und damit auch unsere persönliche Angst ja nicht zu verringern, mhm. aber anders zu sehen.
Mhm. Aber vor was haben Ärzte Angst?
Ärzte haben Angst, dass sie rechtlich belangt werden können. Mhm, das genau. ist eigentlich, glaube ich, die Hauptangst, dass sie, dass Patienten, Eltern vor einem stehen und sagen, wir haben nicht ausreichend aufgeklärt, mhm. ausreichend auf etwas hingewiesen und wenn sie es mir doch alles so erzählt hätten, dann hätte ich. Ich glaube, davor haben mhm. ärztliche Kollegen Angst. Mhm. Das ist, glaube ich, die Hauptangst, dass wir rechtlich belangt werden können. Mhm. Und auch Dinge aushalten zu können.
Und das schränkt dann oftmals in der Therapie ein.
Ja, auf jeden Fall.
Vor allem in der Kommunikation. Und das ist, denke ich, das Entscheidende, wenn es um die Behandlung von Ängsten geht.
Genau darum geht es auch zu sagen, wenn junge, pubertierende Jungs sagen, sie möchten heute nicht spritzen, mhm. da gehe ich ganz offensiv vor und sage, okay, weißt du was, wir stellen jetzt mal ein Schriftstück auf, mhm. da schreiben wir rein, dass du zurzeit die Therapie nicht mehr so regelmäßig durchführen möchtest. Ganz schwierig in der Kommunikation mit mir und den Eltern. Mhm. Aber da sage ich, wisst ihr was, das unterschreibt er mir jetzt. Ihr möchtet das jetzt nicht. Und die Kinder durchaus zu begleiten, sie jetzt nicht fallen zu lassen, aber ihnen auch zu zeigen, du hast auch einen Part der Verantwortung mit zu übernehmen. Und interessanterweise ist, dass sie oft spätestens nach 2 Wochen mich anrufen und sagen, können wir dieses Schriftstück zerreißen? Ich möchte doch ganz normal wieder spritzen. Mhm. Aber es doch für sich erlebt zu haben, sie sind ernst genommen worden, nicht zu mhm. spritzen, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Mhm.
Ach, ja. Also zusammenfassend können wir sagen, dass Ängste wichtig sind, ja. Dass sie eine große Rolle spielen ja. in der Behandlung von Patienten mit mhm. Gerinnungsstörungen, mhm. sowohl bei den Eltern als auch bei den Kindern und Erwachsenen. Mhm. Sie müssen erkannt werden, sie müssen ja. angesprochen werden mhm. und es gibt eben auch Lösungsmöglichkeiten, mit diesen Ängsten umzugehen, um die auf ein normales, gesundes Maß zu reduzieren.
Besser hätte ich es nicht zusammenfassen können.
Susanne, vielen Dank.
Ich danke dir.
Mit freundlicher Unterstützung von Sobi, Swedish Orphan BioVitron. Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.